Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Wir in Europa müssen in der Krise zusammenarbeiten, sonst drohen noch schlimmere Szenen im eiskalten Wasser. Das sagte die britische Innenministerin gestern. Wie eine solche Zusammenarbeit bei der Fluchtroute Ärmelkanal aussehen kann und warum so viele Migranten nach Großbritannien wollen, das besprechen wir gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit zwei Ländern, in denen die Corona-Lage nicht unterschiedlicher sein könnte: Schweden und Russland. Nach dem Flüchtlingsdrama im Ärmelkanal mit 27 Toten wollten Frankreich und einige andere EU-Staaten eigentlich gemeinsam mit Großbritannien nach Lösungen suchen, wie umgehen mit Migranten, die von Frankreich nach Brexit-Britannien wollten. Was tun, um noch mehr Tote im Ärmelkanal zu verhindern? Doch aus gemeinsamen Lösungsansätzen wurde nichts. Paris hat die Briten von dem Treffen ausgeladen, nachdem Boris Johnson ein Abkommen mit Frankreich zur Rücknahme von Flüchtlingen gefordert hatte. Und zwar nicht persönlich, sondern per Twitter. Gestern haben Frankreich, Belgien, Deutschland und die Niederlande also ohne die Briten getagt. Ergebnis: man will härter gegen Schleuser vorgehen. Die Briten werden außerdem aufgefordert, legale Migrationswege zu schaffen. Ich möchte über die Situation nun mit Karl Kopp sprechen. Er vertritt Pro Asyl im Europäischen Flüchtlingsrat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kopp, Zerschlagung von Schleusernetzwerken, ist das die zentrale Lösung, um Tragödien wie am letzten Mittwoch zu verhindern?
Hier wird wie immer in der Europäischen Union Ursache und Wirkung vertauscht. Ich meine, wieso sind die Schleusernetzwerke so stark und so notwendig? Weil es keine legalen oder regulären Wege gibt, beispielsweise nach Großbritannien, aber es gilt auch für Europa. Und dann kommt immer, wenn Menschen sterben, gibt es kurze Krokodilstränen und dann kommt der Evergreen, wird zerschlagen wie Schleuserindustrie. Was aber fehlt, ist ein gemeinsames Konzept des Flüchtlingsschutzes und auch ja, eine menschliche, einfühlsame Antwort auf das Drama und den Tod im Ärmelkanal.
Die EU hat ja tatsächlich gestern Großbritannien aufgefordert, legale Migrationswege zu schaffen nach Großbritannien. Ist das eine realistische Forderung?
Ja, aktuell ist es keine, weil die britische Regierung hat alle Türen geschlossen. Alle Türen. Also um ein Beispiel zu nennen, es gab vorher ein Konzept von Lord Alf Dubs kreiert, das Kinder, Jugendliche legal innerhalb der Europäischen Union und dann weiterreisen können nach Großbritannien. Im Zuge des Brexit wurde dieses Programm gecuttet. Denn man hat kein Aufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte ordentlich implementiert. Großbritannien hat praktisch die Dublin-III-Verordnung, die Zuständigkeitsregelung der Europäischen Union mit dem Brexit verlassen und aktuell gibt es keinen Rechtsrahmen und auch keinen politischen Willen, diese legalen Wege nach Großbritannien zu eröffnen. Schlimmer noch, Großbritannien ist gerade dabei, aus der Genfer Flüchtlingskonvention de facto auszutreten mit neuen Gesetzesverschärfungen.
Sie sagen de facto, also was dazu kommen könnte oder dafür sorgen könnte, ist der Plan, Flüchtlingsboote auf französische Gewässer zurückzudrängen. Außerdem sollen Flüchtlinge, die übers Meer kommen, nach einem Gesetzentwurf ja quasi wie Kriminelle behandelt werden. Gehen Sie davon aus, dass diese Pläne umgesetzt werden?
Sie sind momentan im Gesetzgebungsverfahren. Zum Glück gibt es immer noch eine starke Opposition in Großbritannien gegen diese Asylverschärfung. Und es wäre de facto so, weil das damit ein Teil der Genfer Flüchtlingskonvention bezogen auf spontan ankommende Flüchtlinge nicht mehr gültig wäre in Großbritannien. Auch der UNHCR in Großbritannien hat davor gewarnt. Es würde heißen, wie Sie sagen, dass man spontan ankommende Menschen, die irregulär einreisen, bis zu 4 Jahre inhaftiert, dass man diese Gruppe, ein großer Teil sind Flüchtlinge im engen Sinne nach der Genfer Flüchtlingskonvention, einen zweitklassigen Status geben würde und über viele Jahre soziale Rechte verweigern würde. Das wäre de facto ein Ausstieg aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Und das ist dramatisch, auch wenn wir jetzt schon im Brexit Großbritannien sind. Das ist ein großes demokratisches Land mit einer langen Tradition von Flüchtlingsaufnahme. Und wenn das geschieht, dann wäre das ein weiterer Aspekt, dass der Schutzraum in Europa kleiner wird.
In diesem Jahr versuchen ja deutlich mehr Migranten, auch Geflüchtete, nach Großbritannien zu gelangen, auch aus Frankreich, als in den letzten Jahren. Woran liegt das?
Das sind verschiedene Aspekte. Wieso sehen wir jetzt die Menschen auf dem Ärmelkanal? Es sind einmal, weil es eben diese besagten legalen Wege nach Großbritannien nicht mehr gibt. Zum anderen sind auch bei den irregulären Wegen ziemlich viele Festungsanlagen aufgebaut worden, bei dem Eurostar-Tunnel oder in den Häfen auf der französischen Seite. Und dementsprechend, weil alles hermetisch abgeriegelt ist, gehen die Leute auf den lebensgefährdenden Weg mit den kleinen Booten über den Ärmelkanal. Das ist ein Aspekt. Und wieso gehen die Zahlen jetzt noch hoch? Einmal gibt es innereuropäische Fluchtbewegungen. Das sind ja Menschen, die zum Teil von der Ostgrenze kommen oder von der Griechenlandroute oder zentrales Mittelmeer. Covid-19 hat letztes Jahr noch die Zahlen nach unten gehalten. Da gibt es jetzt eine Normalisierung. Und wie gesagt, es sind Menschen, die überwiegend aus Ländern kommen, mit massiven Menschenrechtsverletzungen, also Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea, Sudan, Jemen. Und die wollen nach Großbritannien, weil sie familiäre Bindungen haben, weil sie sprachliche Bindungen haben. Und diese Wege sind verschlossen. Und jetzt haben wir eben diesen Anstieg an Bootsflüchtlingen.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie könnte jetzt eine Lösung aussehen zwischen Frankreich und Großbritannien?
Naja gut, es ist ein europäisches Problem. Das heißt, man müsste auch gucken, dass in Frankreich humanitäre Standards eingehalten werden. Seit über einem Jahrzehnt sehen wir diese Elendsbehausung auf dem Weg nach Großbritannien in der Region Calais. Zum anderen muss man jetzt auch Druck erzeugen auf Großbritannien, dass wirklich diese legalen Wege geschaffen werden. Und umgekehrt muss die Europäische Union sich besinnen auf Flüchtlingsschutz und Menschenrechte. Das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Nicht nur in Calais, sondern auch an der polnischen Grenze oder an der griechisch-türkischen Grenze wäre das notwendig.
Sagt Karl Kopp, er ist Sprecher von Pro Asyl und Mitglied des Europäischen Flüchtlingsrates. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
In Russland scheint die Corona-Lage zurzeit völlig außer Kontrolle zu geraten. Seit Wochen werden täglich mehr als 1000 Corona-Tote gemeldet. Und das sind nur die wenig verlässlichen offiziellen Zahlen. Nachdem ein Kurz-Lockdown Anfang November wirkungslos geblieben ist, auch weil er von vielen Bürgern einfach ignoriert wurde, will der Staat jetzt die Impfquote erhöhen. Die liegt in Russland nach wie vor bei lediglich 35%. Die Bürger trauen ihrem eigenen Impfstoff Sputnik nicht. Ein Gesetzesprojekt soll das mit Druck auf Ungeimpfte jetzt ändern. Das gesamte öffentliche Leben, also auch Zug, U-Bahn fahren oder fliegen, soll dann nur noch unter 2G-Regelung, also genesen und geimpft, möglich sein. Ob dieses 2G-Gesetz aber wirklich kommt, das ist noch unklar. Die Führung sorgt sich um die ohnehin schon gesunkenen Zustimmungswerte von Präsident Putin. Der selbst hält sich auffällig zurück, wenn es ums Impfen geht, wie unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
Wie der Kreml die Corona-Lage im Land einschätzt, lässt sich nur indirekt bestimmen. Von Präsident Wladimir Putin sind weder alarmierende noch beruhigende Worte zu hören. Doch das kremlnahe Fernsehen zeigt, für wie dramatisch die Staatsführung die Lage hält. Ein Beispiel ist die Sondersendung für zwei an Corona verstorbene Schauspieler in der vergangenen Woche. Der Moderator fragte die trauernde Freundin: Das ganze Land unterhält sich jetzt über die Erklärung eines Filmproduzenten, Valeri sei nicht gegen Covid geimpft gewesen, obwohl er allen gesagt hat, er habe 3 Impfungen erhalten. Glauben Sie, dass er geschwindelt hat und sich nicht geschützt hat? Das Thema kehrte in der Sendung immer wieder. Ein Arzt war eingeladen und erklärte den Zuschauern, wie wichtig eine Impfung ist. Pietätlos, meinten Anhänger der Schauspieler. Auch die offizielle Corona-Statistik deutet den Ernst der Lage nur an. Das wahre Bild zeige die Übersterblichkeit, sagen Experten. Demnach sind seit Beginn der Pandemie 800.000 Menschen mehr gestorben, als dies ohne Corona zu erwarten gewesen wäre. Deshalb liegt ein Gesetz in der Staatsduma, das viele für enorm wichtig halten, so der Abgeordnete Dmitri Chubiesow von der Kreml-Partei Einiges Russland. Bei einer öffentlichen Anhörung sagte er: Wir verlieren jeden Tag über 1200 Patienten. Und das sind nur die, die unmittelbar an Covid sterben. Wenn wir jetzt diese Regelungen nicht einführen, dann werden wir nach der vierten auch die fünfte und die sechste Welle bekommen. Und so weiter. Vom sogenannten QR-Code-Gesetz ist die Rede. Nur Geimpfte und Genesene bekommen so einen QR-Code. Und nur mit ihm soll es möglich werden, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, auch Züge und selbst Flugzeuge. Ohne QR-Code bleiben Restaurants tabu, ebenso alle Ladenlokale, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Die Regelung soll vom kommenden Februar an 4 Monate lang gelten. Die Regierung hat das Gesetzesprojekt schon vor über 2 Wochen in die Duma eingebracht. Normalerweise ist es da nur noch Formsache, dass es auch beschlossen wird. Trotzdem wird das Gesetz erst am 16. Dezember beraten. Dafür gibt es 2 Gründe. Die Regierung sorgt sich um die Wirtschaft. Und vor allem, das Gesetz ist höchst unpopulär. Das räumte auch Jekaterina Misulina bei einer Anhörung ein. Sie ist Vorsitzende des kremlnahen Vereins Liga für ein sicheres Internet. Die Lage um das Projekt zum QR-Code-Gesetz ist hochexplosiv. Es kann das Land destabilisieren. Die Verantwortlichen hören nicht mehr auf die Menschen. Leute werden so zu Protesten getrieben, die noch nie auf die Straße gegangen sind, die nie in der Opposition waren, keine Anhänger von Alexei Nawalny sind und auch keine ausländischen Provokateure. Auch dem Image von Wladimir Putin könne das Gesetz schaden, sagen Soziologen. Der Präsident sprach sich nicht öffentlich für die Beschränkungen aus. Putin vermeidet es überhaupt, allzu laut für Impfungen zu trommeln. Zuletzt ließ er zwar verlautbaren, selbst die 3. Impfung mit Sputnik bekommen zu haben, Fotos davon wurden aber nicht veröffentlicht. Einige Regionen jedoch haben das öffentliche Leben bereits stark eingeschränkt für alle Bürgerinnen und Bürger ohne QR-Code. Als erste die Republik Tatarstan vor einer Woche. Allein am ersten Tag der Regelung zwangen Kontrolleure hunderte Passagiere, die öffentlichen Busse zu verlassen. Vor dem Rathaus der Hauptstadt Kasan versammelten sich wenige Tage später über 100 Menschen zu einer nicht genehmigten Demonstration. Das Internetportal Business Online veröffentlichte von dort ein Video. Die Maßnahmen seien nicht verfassungskonform, empören sich die Menschen. Und immer wieder fällt der Satz, Putin habe doch versprochen, dass die Impfungen freiwillig bleiben würden. Die Polizei nahm 40 Teilnehmer fest. Die Menschen stemmten sich nicht nur aus Angst vor dem Impfstoff gegen das Gesetz, meinte die Politologin Jekaterina Schulmann im Fernsehsender Dozhd. Die Bürger haben den Verdacht, wenn die QR-Codes erst einmal in einem Gesetz auftauchen, dann werden sie später nicht nur zum Ziel der Pandemiebekämpfung benutzt werden. Sie könnten zum Beispiel ein Element im elektronischen Reisepass werden. Das Projekt für so einen Pass hat die Regierung bereits im Internet veröffentlicht, bisher ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Die QR-Codes könnten also auch zu einem Instrument der Kontrolle werden, so die Befürchtung.
In Russland wird über die Einführung einer umfassenden 2G-Regel diskutiert, inklusive QR-Code. Florian Kellermann berichtete. Es dürfte die kürzeste Amtszeit einer Regierungschefin überhaupt sein. In Schweden wurde die Sozialdemokratin Magdalena Andersson letzte Woche zur ersten Ministerpräsidentin des Landes gewählt. 7 Stunden später ist sie auch schon wieder zurückgetreten, weil die Grünen die gemeinsame Koalition im Streit um den Haushalt verlassen haben. Heute stellt sich Andersson allerdings wieder zur Wahl, dann als Chefin einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung. Sollte das klappen, dann dürfte Andersson jedenfalls einen entspannteren Start haben als die neue Regierung in Deutschland. Denn Schweden hat zurzeit so gut wie gar kein Corona-Problem. Die Inzidenz liegt bei 100 und das, obwohl das Land vor 2 Monaten so gut wie alle Restriktionen gelockert hat. Christine Wesserhaus erzählt uns, warum das so ist.
Der Mariaplan, ein beliebter Platz in Göteborg.
Die Schlangen vor den Cafés und Kneipen sind verschwunden. Drinnen können die Menschen wieder dicht gedrängt zusammensitzen, ohne Mundschutz, wobei es eine Maskenpflicht in Schweden grundsätzlich nicht gibt. Und die Tageszeitungen beschäftigten sich in den vergangenen Wochen vor allem dann mit dem Coronavirus, wenn es um die dramatische Lage in den Nachbarländern Dänemark, Norwegen und Deutschland geht. Davon fühlen sich bislang aber nur wenige Schweden bedroht. Auch diese Passantin Anfang 60 nicht.
Ich
mache mir keine Sorgen, aber man weiß ja nie. Das Virus mutiert ja und es passieren einige Dinge. Aber ich bin geimpft und gleich bekomme ich meine Boosterimpfung. Auch in Schweden wird über die neue Virusvariante diskutiert. Reisende aus Südafrika und dessen Nachbarländer müssen sich bei ihrer Rückkehr testen lassen. Zudem hat die Regierung weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, für den Fall, dass die vierte Welle doch noch kommt. Die früheren Restriktionen sollen dann schnell wieder eingeführt werden. Wer Symptome hat, soll sich testen lassen, bevor er oder sie wieder zur Arbeit geht. Außerdem müssen Gäste ab dem 1. Dezember einen Impfnachweis vorlegen, wenn sie Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen besuchen wollen. Warum die Infektionszahlen in Schweden momentan niedriger sind als in den Nachbarländern, ist jedoch für viele ein Rätsel. Denn die Impfrate ist in Schweden sogar etwas niedriger als in Deutschland. Sie liegt in Schweden derzeit bei 67,8, in Deutschland bei 68,2%. Zwar wäre es plausibel, dass die Schweden eine höhere Grundimmunität haben, weil mehr Menschen die Infektion bereits durchgemacht haben. Doch das hält Anders Tegnell, Chefepidemiologe der schwedischen Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten, nicht für einleuchtend.
Ich weiß nicht. In Großbritannien zum Beispiel hat sich ein ähnlich großer Teil der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Das könnte möglicherweise im Vergleich mit Finnland oder Norwegen eine Rolle spielen, aber nicht, wenn wir Schweden mit Großbritannien vergleichen.
Tatsächlich haben sich in Großbritannien insgesamt mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in Schweden. Das zeigen zumindest die offiziellen Statistiken. Trotzdem ist die 7-Tage-Inzidenz im Vereinigten Königreich auf über 400 geklettert, in Schweden derzeit nur auf knapp 100. Im schwedischen öffentlichen Leben fällt aber auf, die Menschen sind trotz der Öffnungen weiterhin vorsichtig. Auch das verhindert womöglich, dass die vierte Welle an Fahrt aufnimmt.
Ja, und außerdem ging es in Schweden nicht so viel hin und her mit Lockdowns und Öffnungen. Das ist jetzt nur meine persönliche Spekulation, aber wir hatten ja während der gesamten Pandemie ein relativ konstantes Niveau an sozialen Kontakten. Wenn man aber eine Gesellschaft aus dem Lockdown heraus plötzlich öffnet, sieht man natürlich einen größeren Unterschied bei den Infektionszahlen.
In Schweden gab es keine kompletten Lockdowns und kaum Schulschließungen. Der Rat der Regierung, Abstand zu halten, im Homeoffice zu arbeiten und bei Symptomen in Quarantäne zu gehen, war auf freiwilliger Basis. Im Ausland wurden diese eher laxen Maßnahmen als fahrlässig bis hin zu verantwortungslos bezeichnet. Doch viele Kritiker haben dabei übersehen, in Schweden werden die Empfehlungen der Regierung von den meisten Menschen befolgt. Der Appell an die Vernunft der Menschen zahle sich nun aus, meint Klaus Stör. Er ist ehemaliger Leiter des globalen Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Diese Überzeugung der Bevölkerung, dass man auf dem richtigen Weg ist, sie mitzunehmen, sie zu beteiligen, das zahlt sich in der Krisenkommunikation immer aus. Und höchstwahrscheinlich sind das eine der wichtigsten Ingredienzien, warum man in den skandinavischen Ländern es geschafft hat, die Bevölkerung hier besser mitzunehmen und auch die Eigeninitiative, die Eigenverantwortung, das Verstehen der Notwendigkeit der Beteiligung besser initiieren konnte.
Sagt WHO-Experte Klaus Stör. Allerdings ist nicht komplett ausgeschlossen, dass die vierte Welle einfach nur etwas später nach Schweden kommt. Ein paar Anzeichen dafür, die gibt es schon jetzt. Christine Westerhaus berichtete aus Göteborg. Das war's von Europa heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.